Decode the Bus.
Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt momentan Social Media eher als negativ genannt wird, weil halt einfach momentan die Zeit auch eher hart sind.
Wir sehen in den Zahlen, dass die Work-Life-Balance sich tatsächlich verschlechtert hat.
Wenn sie dem Mitarbeiter einfach das Gefühl geben, dass er etwas bedeutet. Ich finde, das ist mega wichtig. Egal, ob du ein grosses oder ein kleines Unternehmen bist. Beispielsweise auch im Dating. Also zum Beispiel, es gibt so viel Überfluss, zum Beispiel mit Tinder und Bumble. Dann legt man viel weniger Wert auf die Sachen, die man eigentlich hat.
Dass eigentlich alle einen kleinen Psychologe dabei haben. Weil, ja, wir tragen alle einen grossen Rucksack mit.
Ich finde es schade, es ist noch so ein Tabuthema in unserer Generation. Wieso eigentlich?
Decode the Bus.
Willkommen bei Decode the Bus im angenehm warmen Studio an dem Sommertag. Mit mir im Studio sind heute zwei Personen. Einerseits der Tim Kesseli, er ist Mitverfasser von der Studie «Junge Schweizer, get to know the hyperconnected customer». Und Janine Schleusnig, sie ist im Social-Media-Team von 20 Minuten. Heute reden wir über den sogenannten Hyperconnected Customer. Wer ist das überhaupt? Über Generationen Gemeinsamkeiten, über Generationen Unterschied. Und wir wollen schauen, ob junge, digitale Menschen so ticken, wie die Studie das zeigt. Und natürlich beleuchten wir die Spotlights der Studie. Janine und Tim, schön nehmen wir euch Zeit.
Danke, können wir da sein, Fabian.
Danke für die Einladung.
Wir haben hier drei Generationen am Tisch. Einerseits weit voneinander weg, andererseits aber auch sehr nahe beieinander. Wir haben eine Jen Zettlerin, Janine, einen sogenannten Millennial, den Tim und ich als Millennial. Janine, du bist die jüngste von uns, wo du das Wort Hyperconnected das erste Mal gehört hast. Was ist dir durch den Kopf gegangen?
Ui, das ist eine gute Frage. Ich habe die Studie selber auch durchgelesen und ich finde eigentlich, es ist ziemlich passend. Weil ich glaube, unsere Generation ist sehr stark vernetzt, immer, überall. Und ich denke, das ist ein sehr treffendes Wort.
Wie fühlt sich das an, in dieser Generation zu sein, die so unglaublich vernetzt ist?
Also ich kann jetzt natürlich nur für mich reden. Aber für mich selber hat es immer so ein zwei Seiten. Einerseits finde ich es mega spannend, mega cool. Man ist immer up to date. Man kann mit Menschen in Kontakt sein, von überall auf der Welt, egal wo du bist. Man kann Kontakt aufrechterhalten. Man ist immer top informiert. Andererseits gibt es auch Zeiten oder Tage, wo das so ein bisschen too much ist vielleicht. Und ich mich manchmal auch gerne ein bisschen davon ausklinken und ein bisschen Zeit geniessen. Und ich habe das Gefühl, man vergisst mega schnell so, was in der richtigen Welt eigentlich passiert. Und das ist so ein der Negativpunkt, finde ich.
Mhm. Gehen wir vielleicht später noch ein bisschen tiefer darauf ein. Tim, willst du uns etwas über die Studie erzählen? Was ist das Studienkonzept und wer ist überhaupt befragt worden?
Genau, wir haben in der Studie, die wir ja schon seit mehreren Jahren umsetzen, haben wir dieses Jahr 2300 junge Menschen aus der Deutschschweiz befragt. Die sind zu 93% wirklich Leute aus der Gen Z zwischen 13 und 25. Also wir haben ein sehr junges Publikum. Wir haben eine sehr breite Abdeckung von Schülern, Schülerinnen, Leuten in einer Ausbildung, im Studium, aber auch schon Leute in der Arbeitswelt. Und haben so eigentlich wirklich einen mega breiten Blick bekommen von den jungen Menschen in der Schweiz und sehr viele spannende Erkenntnisse können gewinnen. Eigentlich so aus der Lebenswelt und Themen, die Personen beschäftigen.
Mhm. Ihr, respektive wir, haben ja da mit dem sogenannten NLP-Verfahren geschafft, sogenanntes Neuro-Language Processing. Das ist Marktforschung mit Hilfe von KI. Man analysiert Textantworten ganzheitlich und kann so ungestützte Fragen stellen. Was ist da der Vorteil davon, Tim?
Ja, ich glaube, man hat wirklich ein völlig unverfälschtes Bild von den Antworten. Oft kannst du wirklich, wenn Optionen vorgibst, kannst du lenken, in was für eine Richtung das es gibt. Und wenn du offene Fragen hast, hast du wirklich einfach die nackten Tatsachen eigentlich auf dem Tisch. Vor allem auch Antworten, die den Personen spontan und unbeeinflusst in den Sinn kommen.
Also kann man in dem Fall ganz eine offene Frage stellen, zum Beispiel, was ist im Trend? Und dann können sie einfach Prosa anschreiben, was sie gerade im Kopf haben.
Das ist genau so. Das System erstellt nachher Word-Clouds, wo man Gewichtungen sieht, wo man sieht, was für Begriffe kommen oft in Verbindung mit was für anderen Begriffen kommen die Wörter dann auch und kann so eigentlich relativ spannende Zusammenhänge erstellen von den Antworten.
Also eigentlich eher ein neues Verfahren, natürlich auch basierend auf Algorithmen. Hat man natürlich früher noch nicht so machen können. Gibt es Erkenntnisse, die dich sehr überrascht haben?
Hey, ich glaube, ein Thema, das wir in der Arbeitswelt gesehen haben, hat mich gerade mega überrascht, weil wir haben letztes Jahr bei der Studie die Befragung gemacht, was sind so positive Aspekte, die eine Arbeit oder ein Arbeitsplatz mitbringen muss. Und wir haben dort so eine sinnvolle Arbeit, so der Purpose-Gedanken, ist recht hoch vertreten im Ranking. Jetzt, wo wir die Befragung ungestützt gemacht haben, haben wir den Begriff eigentlich fast gar nie drin gehabt. Es ist wirklich so die Arbeitsatmosphäre, der Spass und der Lohn voll im Vordergrund gestanden. Aber das ganze Purpose-Thema ist tatsächlich nicht genannt worden in dieser Befragung. Und das hat uns doch sehr erstaunt bei der Analyse.
Mm, okay. Dann gehen wir doch gerade mal noch ein bisschen tiefer rein in die verschiedenen Spotlights. Es sind nämlich 10 Spotlights definiert worden. Das sind Puls, Future, Trends, Jugend und Corona, Jugend und Klima, Arbeitswelt, Konsum, Content-Format, News und Medien, Apps und Social Media. Da haben wir natürlich sicher auch mit der Janin einen absoluten Profi am Tisch, der eben bei 20 Minuten im Social Media-Team selber drin ist, aber auch aus der Generation selber rauskommt, aus der Generation Z. Sie ist eigentlich eine alte, Anführungszeichen, Generation Zettlerin. Darum, ich steige gerade ein beim ersten Spotlight, Puls. Gemäss der Studie sind junge Menschen zufrieden?
Ja, wir haben dort gefragt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden dass sie mit ihrem Leben sind. Und es ist eigentlich sehr erfreulich zu sehen, dass 67% der Leute eigentlich ein 7 oder höher gegeben haben. Also man sieht da wirklich ein grundsätzlich sehr positives Fazit von der Grundzufriedenheit der jungen Menschen in der Schweiz, was doch sehr erfreulich ist. Gerade in den Zeiten, wo wir aktuell sind, mit diversen Krisen, wo so ein bisschen im Halbjahrestakt über uns hineinbrechen.
Janin?
Ja?
Sind junge Menschen zufrieden?
Hey, eben, da kann ich nur von mir jetzt auch reden. Ich auf jeden Fall. Ich denke, wir sind eine Generation, die sehr viel Wert auf Selbstverwirklichung legt, wenn ich das so sagen darf. Und ich denke, das sind auch sehr viele unserer Generation, die das so machen. Und ich denke, dass das auch sehr zu viel Zufriedenheit führt. Mhm. Und ich glaube auch, dass gerade in dieser Zeit mit dieser Technologie, wie zum Beispiel Hybrids Working, also Hybrid Working, ich glaube, das trägt auch sehr viel dabei zu. Ja.
Was heisst denn Selbstverwirklichung für dich?
Also für mich heisst das, dass ich einfach etwas machen kann, wo ich 101% dahinterstehe. Etwas machen kann, wo mich erfüllt, wo ich jeden Tag gerne aufstehe. Ob das jetzt ist, wo ich noch einmal angestellt bin oder selbstständig. Es muss einfach, ja, also einfach etwas sein, wo Purpose ist eigentlich ein gutes Wort. Man muss wie einen Sinn haben für etwas. Und ich glaube, wenn man den hat, ist man auch zufrieden.
Jetzt, bei dir ist das sicher der Fall, das spürt man auch. Aber es gibt ja sicher auch ganz viele junge Menschen, die vielleicht in Berufen sind, die, keine Ahnung, gegen aussen nicht so sexy sind. Mhm. Wie ist denn das eigentlich bei denen? Wissen wir da etwas dazu?
Bei Leuten, die mit der Arbeit selber nicht so zufrieden sind?
Ja, oder irgendwie vielleicht in Berufen sind, wo man auch immer wieder hört, dass jüngere Menschen einfach auch weniger reinwollen. Zum Beispiel wie handwerkliche Berufe, die ja eigentlich extrem coole Berufe sind, aber wir hören immer wieder von Verbänden zum Beispiel, dass sie Mühe haben, Nachwuchs zu finden für gewisse Berufe, weil eben, die kann man es nicht so gegen aussen darstellen und es hat irgendwie nicht so die Sexiness, wenn, anstatt wenn du vielleicht, keine Ahnung, irgendwie in der IT oder so schaffst.
Mhm. Ja, wahrscheinlich ist so der Ruf nicht so gut, aber ich glaube, wenn man es von der anderen Seite anschaut, kann ein Purpose gerade von einem handwerklichen Job mega hoch eingeschätzt werden, weil meine, schlussendlich sind das die Jobs, die relevant sind. Wenn Sie in der Pandemie sehen, was sind die gesellschaftsrelevanten Jobs? Und ich glaube, die Leute, die ja, vielleicht mega viel am Computer arbeiten, von denen sind relativ wenig genannt worden bei diesen hochrelevanten Jobs, die während der Pandemie vollgas am Laufen geblieben sind. Und ich glaube, da kann gerade so eine handwerkliche Branche kann sich vom Purpose her sehr hoch einschätzen und auch sehr wichtig und kann das auch so kommunizieren.
Mm. Ja, man muss sicher schlau gegen raus kommunizieren, aber ich pflichte dir voll bei. Eigentlich sind die eben sogenannten relevanten Jobs eigentlich fast interessanter, um wirklich den Purpose drin zu finden. Aber mir ist aufgefallen, dass die positiven Einflüsse vor allem Beziehung, Sport, Familie etc. sind. Also eigentlich der Job ist gar nicht unbedingt drin. Bei den negativen Einflüssen hingegen kommt Social Media, hinter Corona, Schule und Studium auf den Platz 6. Also,
Positiv kommt es nicht vor, Social Media, negativ aber schon. Wie seht ihr das? Hat Social Media mehr negative Aspekte als positive?
Ich würde sagen, es sind beide Aspekte vertreten. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt momentan Social Media eher als negativ genannt wird, weil halt einfach momentan die Zeiten auch eher hart sind. Also sage jetzt so mit Corona, mit dem Krieg, der gerade war. Man hat wahrscheinlich sehr viele bewegende Bilder gesehen auf Social Media. Ich kann jetzt natürlich auch aus der Sicht von 20 Minuten reden, wo ein Newsportal ist. Viel Negativ-News. Und ich denke, das ist sicher auch nicht immer einfach zum Verdauen. Aber dass jetzt Social Media nur eine negative Seite hat, würde ich nicht sagen. Ich meine, es gibt ja auch viele positive Sachen, zum Beispiel Creator oder Influencer, die positive Sachen bringen oder Communities, die sich bilden. Body Positivity, das ist auch ein mega Thema in unserer Generation. Ich finde, das ist auch immer etwas, das mehr aufkommt. Das mit dem ganzen Klimaschutz. Also ich finde, es kommt immer ein bisschen darauf an, in welcher Bubble man sich bewegt, aber da ist man gewissweit vielleicht auch ein bisschen selber verantwortlich.
Genau, aber das ist eigentlich ja genau das Interessante, dass es viele sogenannte positive Themen auf Social gibt, aber dann, wenn du es wirklich so klar gegen raus fragst, kommt es wirklich nicht vor in den Top 10. Das ist ja schon noch recht interessant.
Mhm.
Also für mich ist das schon noch eigentlich eine bahnbrechende Erkenntnis, dass junge Menschen zwar viel auf Social Media sind, aber sie sehen es gar nicht unbedingt als so main positive Influence, was auf sie hat. Das habe ich jetzt schon noch recht interessant gefunden. Sondern eben, die Hauptthemen sind wie gesagt, Beziehung, Sport, Familie etc. Also eigentlich dort, wo wirklich in Nähe rum ist und gar nicht unbedingt die digitalen Geschichten. Eben, da kann man jetzt darüber spekulieren, an was es liegt, aber es ist einfach Fakt, dass es so gesagt worden ist, oder?
Ja, ich glaube, das ist schon ein mega spannender Aspekt. Ich habe in der Vorbereitung von unserem Gespräch mit meinem kleinen Bruder telefoniert. Der ist 16 und eigentlich voll in dieser Generation Social Media aufgewachsen. Und ich bin mit ihm auch ein paar Punkte durchgegangen, unter anderem Social Media. Und er hat mir gesagt, hey, er findet es schon mega spannend, aber man muss mega aufpassen, weil es eigentlich schon bei seinem Alter oft so ein verfälschtes Bild von der Realität darstellt. Also irgendwelche Kollegen von ihm, die auch 16 sind, die auf mega krassen Yachten unterwegs sind und bei irgendwelchen coolen Autos sitzen und einfach wirklich nur so, dass das krasse Highlife dort gestellt wird und das oft auch so Schönheitsideal siehst, wo dich selber unter Druck bringen. Und das finde ich recht spannend, weil ich bin selber schon ein bisschen älter, 28 und eigentlich angekommen im Leben. Und in den letzten zwei Wochen ist mir das passiert, dass mir meine Freundin ein Video geschickt hat auf Insta von so einem Typ, der so eine mega krasse Frisur hat. Und mir hat nachher der Algorithmus in den letzten zwei Wochen immer wieder so mega krasse, perfekt durchtrainierte Typen in die Timeline reingespielt, die mega krasse Frisuren haben. Und ich habe wie an mir selber irgendwann mal gemerkt, so, hey, shit, das fährt mich auch beeinflussen. Mm. Weil du vergleichst dich automatisch, selbst wenn du irgendwie voll zufrieden bist, wenn du das jeden Tag siehst und reingespielt wirst, dann fährt das dich an beeinflussen. Und eben, ich meine, das hat es sogar mit mir gemacht, wo ja angekommen ist im Leben. Und ich glaube, das hat halt auch viele Leute, die ja, Teenager sind, Pubertät, verunsichert sind, wird das noch viel einen krasseren Einfluss haben, als das es jetzt auf mich gehabt.
Also was hast du jetzt überlegt? Musst du noch mehr trainieren oder musst du einfach einen besseren Coiffeur haben?
Hey, ich glaube, ich muss mir wie einen Coiffeur finden, wo ich während dem Butterfly mache, wie er mich an die Haare schneiden kann, dass man das alles irgendwie unter einen Hut hineinbringt.
Ja, aber ich meine, das ist ja schon Fakt und das hört man auch immer, dass das einen grossen Druck aufsetzt, weil alle zeigen immer nur ihr Onstage-Ich, also nicht alle, aber sehr viele, eben quasi du gehst auf die Bühne und du zeigst nur das, was du auf der Bühne bist und das Backstage-Ich, das siehst du selten. Janine, wie gehst du damit um?
Also ich denke, bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich halt so ein bisschen aus dem Bereich komme. Ich meine, ich weiss, was Photoshop ist.
Mm.
Ich war schon bei diversen Fotoshootings dabei gewesen und ich weiss, dass nicht alles so ist, wie es aussieht. Aber ich höre das viel, dass es beeinflusst. Ich glaube das auch. Manchmal tut es auch mich noch beeinflussen. Ich mag mich zum Beispiel erinnern, meine Eltern haben mich früher immer mega von Social Media fernhalten, als ich noch jünger war. Ich glaube einfach, weil sie sich so ein bisschen bewusst sind, was es für eine Gefahr auch darstellen kann. Und ich glaube, habe ich mir dann runtergeladen mit etwa so 15. Und ich weiss noch, dass ich dort als junge Frau, ich meine, mein Körper war gerade so voll in der Entwicklung, ich habe mich so zu einer Frau entwickelt. Ich habe mich so mit denen verglichen und ich habe so gedacht, hey, ich sehe eigentlich gar nicht so aus wie die. Was ist nicht gut mit mir? Und ich habe dann tatsächlich in einem sehr jungen Alter, also mit 15, 16, auch eine Essstörung entwickelt. Und das war dann eher eine unschöne Geschichte gewesen. Und ich musste dann Social Media auch löschen. Und ich bin dann auch recht lang, hatte ich Angst gehabt, wieder zurück auf die Plattform zu kommen. Und dann 2017 bin ich ja in die Marketingbranche gekommen und Social Media ist ein grosser Teil von meinem Beruf geworden. Mhm. Und dann musste ich es natürlich wieder runterladen in dem Sinn. Und ich hatte recht Angst am Anfang, weil ich nicht gewusst habe, was das für einen Einfluss auf mich hat. Aber ich muss sagen, mittlerweile habe ich eigentlich sehr eine gesunde Beziehung mit Social Media. Und der Team hat es vorher schon erwähnt, also ich bin jetzt 26 in diesem Jahr. Ich glaube, je älter du wirst, desto weniger beeinflusst es dich vielleicht auch. Und ich würde mir wünschen für die Zukunft von Social Media, dass wir mehr Leute haben, die eine Stimme haben, die auch positive Sachen zeigen. Zeigen, auch wenn es ihnen mal nicht gut geht. Ich meine, wir alle haben Sachen im Leben, die uns belasten. Es ist nicht immer so, wie alles aussieht auf Social Media. Und da darf man sich einfach nicht beeinflussen lassen, zu fest. Und ich würde mir einfach wünschen, dass das Ganze so in eine positive Richtung geht. Aber ich habe das Gefühl, wir sind schon auf einem recht guten Weg, ehrlich gesagt. Also ich finde, früher war es schlimmer als heute. Mhm. Und ich finde, immer mehr Leute werden auch offener und ehrlicher. Und ich finde das sehr schön.
Es ist ja schon ein Trend im Moment, so ein bisschen auch eben das Reale zu zeigen. Und es ist nicht alles nur perfekt. Und mega viele Influencer, die auch so ein bisschen das Ironischen aufsetzen, so ein bisschen zeigen, eben, dass das Influencer nicht nur immer alles cool ist und so. Also ich habe gerade ein paar Videos gesehen von Influencern, die eigentlich vor allem sich selber auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, kritisch beleuchtet irgendwo durch, weil jeder weiss, es ist nicht alles immer nur so perfekt. Mhm. Keine Ahnung, wenn irgendwie ein Schokostängel in der Badwanne ist oder so, das ist einfach nicht so hundertprozentig real, das macht nicht jeder und hast noch die perfekte Figur dazu. Aber gerade wenn wir vom Thema gesunde Ernährung eigentlich reden oder allgemeine Ernährung, beim Spotlight 3 Trends fällt auch auf, dass gesunde und vegane Ernährung und healthy Lifestyle stark im Trend sind. Wie ist das in eurem Umfeld? Nehmt ihr das auch so wahr?
Also ich selber bin Vegetarierin seit 2 Jahren tatsächlich. Ich muss sagen, dass ich gemerkt habe in letzter Zeit, dass sehr viele Leute von meinem Umfeld so auf die Schiene aufspringen. Mhm. Es gibt aber auch noch viele Leute, die jetzt sagen, hey, ich mag Fleisch, ich schaue einfach, dass ich es regional einkaufe, dass ich es nicht irgendwie vom Ausland beziehe. Also ja, kann ich dahinter stehen. Ich finde schon, dass das eher so ein bisschen zum Vegetarismus, Veganismus tendiert in unserer Generation.
Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was in meinem Umfeld mega stark ist. In meinem Umfeld mega viele Leute, die Sport machen. Und das kommt halt immer so ein bisschen Hand in Hand, die gesunde Ernährung. Was ich aber mega krass merke, ist, eine recht starke Grenze zwischen Stadt und Land. Ich glaube, in der Stadt ist es wirklich mega angekommen. Du kannst in jedem Restaurant mega gut vegetarisch, vegan dich ernähren. Sobald aber ein bisschen wegkommst von Zürich etc., sieht es dann schon völlig anders aus. Wir waren vor 2 Wochen am Open Air Frauenfeld. Ich hatte dort in einem kleinen Dörfchen nebenan eine Unterkunft gehabt. Bin dort am Abend gegessen und auf der Menükarte steht halt einfach ein Schnitzel Pommes frites, ein Zürich-Schnetzlitz und ja, wenn du Glück hast, noch irgendwie Spaghetti Bolognese, wo du, wenn du lieb fragst, eine Buttersauce dazu bekommst. Und ja, ich glaube, es ist sich mega viel am Wandeln und gerade in unserer Generation ein mega krasser Trend dazu. Aus der Gesundheitsperspektive, aber ich glaube auch aus der Nachhaltigkeitsperspektive.
Definitiv, ja.
Spannend, das hörst du wirklich immer wieder, der Stadt-Land-Graben, wenn es um das Thema geht. Das hörst du wirklich oft. Vor allem von Menschen, die vom Land kommen, jetzt in der Stadt arbeiten und dann gehen sie heim und reden zum Beispiel mit ihren Eltern und das sei einfach so voll der Clash.
Mega. Also das habe ich selber auch erlebt, weil ich bin ja vom Aargau gekommen und dann, als ich in Zürich angefangen habe zu arbeiten, das war wirklich so wie eine andere Welt irgendwie teilweise gewesen, weil ich bin mein Leben lang auf dem Land aufgewachsen und du bist dir das einfach gar nicht gewöhnt gewesen, dass du so viel Auswahl hast und auch die Leute. Es ist nur schon ein ganz anderer Vibe, wenn du hierher kommst. Die Leute, ja, blöd gesagt, legen mehr Wert auf ihr Aussehen so ein bisschen und auf den Style und auf, ja, nein, wirklich, und so auf die Ernährung. Also man merkt schon, es ist völlig anders und die Leute sind sich irgendwie so ein bisschen viel bewusster, sie machen sich viel mehr Gedanken um Sachen, die auf dem Land eigentlich so ein bisschen Selbstverständlichkeit sind. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiss, meinst auf die einen Seite sind sie sich bewusster.
Ja.
Die vom Land würde jetzt wahrscheinlich sagen, die Städte sind einfach oberflächlich.
Ja, absolut. Also,
das ist von beidem drin wahrscheinlich.
Ja, absolut. Genau. Nur schon, wenn ich so ins Aargau zurückgehe, habe ich gesagt, die Leute so, oh, jetzt bist du in Zürich und ah, ja, und schau Janine und bla bla bla. Also das, ja, das merkst du halt schon so. Ja.
Wie sehen ihr so allgemein bei der gesunden Ernährung mit dem Alkohol?
Mm.
Weil ich habe das Gefühl, so wie ich es wahrnehme, wird immer wie weniger konsumiert. Dass oft mal geht, hey, ich mache heute mal einen Abend ohne, hey, ich muss morgen früh aufstehen. Oder du schaust jetzt gerade erstaunt, Fabio, wie ist es bei dir anders?
Hey, schwierig zu sagen. Ich meine, eben wie gesagt, ich bin selber Millennial, ich bin jetzt nicht aus der Generation Z. Das heisst, klar, man merkt schon, dass die Leute sich grundsätzlich bewusster sind. Aber wenn ich dann rausgehe am Wochenende noch mit anne, dann wird definitiv viel getrunken. Und wenn ich zum Beispiel am Wochenende durch die Langstrasse laufe, dann wird nicht nur viel getrunken, sondern wird sehr viel getrunken. jetzt nimmt der Trend allgemein ab, also dass eigentlich weniger getrunken wird, könnte sein, müssen wir mal die Statistiken genau anschauen. Ich habe glaube sogar kürzlich mal etwas gehört gehabt, dass über die lange Zeit nimmt es eigentlich wirklich immer ein bisschen mehr ab. Aber so das mega aktive viel trinken, das wird schon immer noch viel gemacht im Ausgang.
Habe ich im Fall eher auch das Gefühl. Ich glaube einfach, dass halt auch unsere Generation jetzt sehr viel Wert auf Sport legt.
Mm.
Ich kenne sehr viele Leute, die sehr viel Sport machen, unter anderem ich auch. Also ich gehe sicher 3 bis 4 Mal die Woche ins Fitness. Und ich glaube, wenn du das machst, dann hast du allgemein so ein bisschen, du bist so ein bisschen mehr sensibilisiert auf das Thema Ernährung und Alkohol. Und dann weißt du auch, dass Alkohol nicht das Beste ist für dich. Aber ich meine, ich kann auch etwa die Übungen mit meinen Kollegen, wo wir einfach auch eins über den Durst trinken. Und ich genieße das dann auch. Also ich finde, man darf sich das auch ab und zu mal gönnen. Drum.
Also, wo er eins über den Durst trinkt oder wo er abstürzt?
Beides.
Eben, ja. Also, man darf es ja schon beim Namen nennen, oder?
Ja.
Bei Jugend und Corona zeigt sich, dass sich die Work-Life-Balance klar verschlechtert hat. Das war vor einem Jahr noch anders gewesen. Noch spannend. 2021 war das noch anders. 2022 sieht man klar, Work-Life-Balance ist runtergegangen. Woran liegt das?
Ja, die Zahlen der Studie zeigen ganz klar, dass wir im ersten Jahr der Pandemie viel bei der Work-Life-Balance eine positive Auswirkung hatten. Man hatte Kurzarbeit, man hat mehr Zeit, man war ein bisschen zurückgebunden vielleicht in der Mobilität, aber hat gerade durch das eigentlich mehr Balance und weniger Work gehabt. Und jetzt mittlerweile arbeiten wir ja alle wieder normal. Und wir sehen in den Zahlen, dass die Work-Life-Balance sich tatsächlich verschlechtert hat. Und wir haben wirklich in der Pandemie haben wir uns an gewisse Sachen gewöhnt. Also wir haben den Laptop eigentlich fast immer bei uns. Wir sind mobil immer erreichbar. Wir haben Slack, wir haben Teams und wir haben es nicht nur auf dem Laptop, sondern wir haben es auch auf dem Handy. Und weil halt gerade während der Pandemie lange noch Online-Meeting war und da noch etwas, hat man halt wirklich eine grössere Verfügbarkeit gehabt. Und das haben wir mitgenommen. Wir sind immer noch verfügbar. Und ich meine, es ist keine Seltenheit mehr, dass du dann halt am 7. Uhr am Abend noch einen Termin hineingestellt bekommst. Und das wirkt sich dann halt schon negativ auf die Work-Life-Balance.
Ich denke definitiv auch, dass Corona da einen grossen Einfluss gehabt hat, vor allem auch das Homeoffice. Weil eben, man ist nicht mehr viel rausgegangen, man hat den Laptop immer bei sich gehabt, man hat wie nicht so können eine Abtrennung machen zwischen Arbeiten und das normale Leben, also weil halt einfach alles zu Hause stattgefunden hat. Und ich glaube, sehr viele Leute haben jetzt auch, wenn es auch ein bisschen mehr in die Normalität jetzt zurückgeht, Mühe, wieder so das so zu machen wie vorher. Also sie haben sich das wie angeeignet im Corona-Lockdown, dass man halt einfach so viel arbeitet. Und jetzt ist es für Teil Leute halt einfach schwieriger, wieder back to the roots sozusagen.
Und das mit dem Homeoffice, das du angesprochen hast, finde ich mega einen guten Punkt. Weil mir hat mal jemand gesagt, und das hat sich mir mega eingebrannt, hey, man sagt immer, Homeoffice ist so ja, voll easy, weil du schaffst zu Hause. Aber die Person hat mir gesagt, eigentlich ist es ganz anders, weil du schaffst nicht von zu Hause aus, sondern du wohnst bei der Arbeit. Weil plötzlich ist die Küchentisch, ist die Bürotisch und die Arbeit ist eigentlich immer bei dir und das hat sich bei mir mega eingebrannt und das zeigt sich jetzt auch in den Zahlen ganz klar.
Ich zum Beispiel selber habe nicht mega gerne Homeoffice gemacht. Ich habe es immer genossen, ins Büro zu kommen, mit den Leuten zu reden. Ich habe gefunden, klar, also Teams, Slack sind super Tools, aber Kommunikation ist nie so, wie wenn sie persönlich wäre. Ich finde, das hat mega viele Hindernisse auch so ein bisschen in den Arbeitsalltag gelegt. Was ich aber definitiv dahinterstehen kann und denke, ist sicher auch die Zukunft und mit Arbeitgeber auch darauf aufspringen, ist Hybrid, kann ich es mal sagen, Hybrid Working. Dass man einfach kann aus verschiedenen Locations arbeiten kann.
Mm.
Und ich denke, das wird auch die Zukunft sein.
Merkt ihr auch, dass man ein bisschen unverbindlicher geworden ist? Ist das bei euch im Umfeld auch spürbar? Also zum Beispiel, man sagt zu für ein Event und dann so ein bisschen im letzten Moment spontan so, ja, vielleicht kommt dann vielleicht gleich nicht.
Absolut, und ich hasse es. Es geht gar nicht. Ja, man ist definitiv spürbar, ja.
Wieso ist das so?
Das ist eine gute Frage. Das habe ich mir im Fall letztes Jahr auch überlegt, wieso das so viele Leute unzuverlässig sind.
Ja, vielleicht hast du wirklich in den letzten zwei Jahren, weil du nicht so viel hast können machen, bist so viel mit dir allein gewesen, dass du vielleicht ein bisschen verloren hast, Rücksicht zu nehmen auf andere Leute. Und jetzt, wo du plötzlich wieder ein riesiges Umfeld hast und alles möglich ist, ist es vielleicht manchmal fast beängstigend, dass du so viele Möglichkeiten hast und so viele Wahlen hast. Und darum ist es vielleicht manchmal einfacher zu sagen, hey, ist mir alles too much, ich mache selber etwas.
Aber das merkt man ja nicht nur in diesem Bereich jetzt, sondern so ein bisschen allgemein, beispielsweise auch im Dating. Also zum Beispiel, es gibt so viel Überfluss, zum Beispiel mit Tinder und Bumble. Dann legt man viel weniger Wert auf die Sachen, die man eigentlich hat.
Weißt, Überfluss an Männern, quasi.
Beispielsweise. Also nicht, dass das jetzt mich zutreffen würde, aber...
Also durch das ist wie so, man muss... Wenn es quasi nicht alles, wenn es nicht perfekt ist, dann kann man einfach quasi weiter swipen und weiter zum nächsten gehen.
Genau, und ich denke, das ist in mega vielen Lebenssituationen so, weil man hat so viele Möglichkeiten, es laufen so viele Sachen, man ist immer connected, man weiss immer, was läuft. Ich glaube, das hat schon mega Einfluss auf das.
Wenn man von dieser neuen Welt, wo alles möglich ist, von dieser hyper-possibility-orientierten Welt redet, reden doch mal über Mental Health. Was haben wir da herausgefunden aus der Studie, Tim?
Ja, die Studie hat gezeigt, dass die mentale Gesundheit ein mega relevantes Thema ist und dass sehr viele Leute aktuell mit Nachwehen von der Pandemie am Kämpfen sind. Man ist verunsichert, man fühlt sich nicht mehr so wohl unter grossen Menschenmassen. Es ist ein extremer Druck, ein extremer Leistungsdruck gekommen. Und mentale Gesundheit ist sehr ein sehr grosses Thema. Es gibt gerade eine Studie vom BAG, die sagt, dass 27% der Gymnasialschülerinnen und Schüler in der Schweiz mit starken psychischen Symptomen am Kämpfen sind. Und das sind doch sehr erschreckende Zahlen. Und ich habe in einem Sternstunden-Philosophie-Talk mit Lisa Eckhart, einer österreichischen Comedian, habe ich gehört, dass sie von der Generation Snowflake redet. Und das habe ich mega einen schönen Aspekt gefunden, weil eben von außen glänzt alles, es sieht schön aus, es ist wie eine Schneeflocke, aber innen drin ist es doch ziemlich zerbrechlich und geschwächt. Ja.
Janine?
Ich denke, Mental Health ist ein grosses Thema in der Gen Z. Betrifft uns alle. Ich denke, wir haben alle schon unsere Erfahrungen gemacht mit dem Thema auch. Ich glaube, Corona hat für viele sehr grosse Unsicherheit ausgestrahlt. Viele Leute haben sich unsicher gefühlt. Man hat monatelang teilweise nicht gewusst, wie geht es jetzt weiter. Dann ist das auch noch dazu mit dem Ukraine-Krieg, sobald Corona mal überwunden wurde. Ich glaube, das hat schon ziemlich viel Einfluss auf die Psyche von teilweise Leuten. Und ich glaube auch, unsere Generation, wir haben so ein Leistungsdruck, wir wollen so viel erreichen, eben Selbstverwirklichung, wir setzen das wahrscheinlich auch selber mega oft viel zu fest unter Druck, was positiv und negativ kann sein, klar. Ich kenne mega viele Leute in unserer Generation, die mega ambitionierte Leute sind, die Ziele haben und ich finde das etwas mega Tolles. Aber es kann natürlich dann auch schnell in die andere Seite kippen, also man muss da mega eine gute Balance finden und das ist auch nicht immer so einfach. Darum, ja, ich habe auch oft von meinem Umfeld gehört, dass definitiv Leute ja Probleme hatten in dieser Zeit mit der Mental Health.
Ich habe auch am Anfang, wir haben am Anfang schon gefragt, ist die Generation zufrieden? Im Allgemeinen wird sie als zufrieden oder bezeichnet sie sich selber als zufrieden. Gleichzeitig laufe ich in letzter Zeit sehr oft an das Thema Mental Health, von allen Seiten. Gerade gestern habe ich mit jemandem Jungen geredet, der auch in der Medienszene arbeitet. Und sie hat gesagt, sie ist sich bewusst geworden, wir alle müssen eigentlich immer in Therapie gehen. Also es ist wie so für sie klar, wir alle müssen immer begleitet werden von einem Psychologen oder von einem Psychiater. Und ich habe das recht crazy gefunden. Es ist, glaube ich, ein bisschen über 20 und sie ist sich dem schon sehr bewusst und sehr im Klaren, dass wir das alle brauchen. Und das zeigt ja die Studie auch, dass wirklich da grosse Probleme rum sind, oder Tim?
Genau, es sind sehr viele grosse Probleme rum und die jungen Menschen müssen sich mit sehr vielen Problemen beschäftigen. Es sind einerseits wirklich persönliche Sachen wie Mental Health, die wir gehört haben, mit negativen Einflüssen wie die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, Stress in der Schule, bei der Arbeit. Und dazu kommen einfach auch noch andere Krisen von außen, wo man selber noch gar nicht so einen grossen Einfluss hat. Die Klimakrise zum Beispiel ist ein Thema, das gerade vor der Pandemie mega akut war, wo alle darüber geredet haben, wo immer in den Medien war, wo dann ein bisschen verschwunden ist in den letzten 2 Jahren. Aber es sind Themen, die immer noch rum sind, die nicht von der jungen Generation verursacht worden ist, aber wo jetzt eigentlich so ein bisschen ihre Verantwortung ist, um mit dem umzugehen. Und das sind alles überall, wenn man nachdenkt, von überall so Stresssituationen, die auf junge Menschen einwirken. Und das widerspiegelt sich dann schlussendlich wirklich in Mental Health und in Stress. Und darum finde ich den Aspekt auch mega spannend, wo du gesagt hast, dass eigentlich alle einen kleinen Psychologe dabei haben. Weil wir tragen alle einen grossen Rucksack mit.
Ist von euch zwei schon mal jemand beim Psychologen oder beim Psychiater gewesen?
Ja. Und ich finde es etwas sehr Gutes. Ich finde es schade, es ist noch ein Tabuthema in unserer Generation. Wieso eigentlich?
Das ist gestern genau auch gesagt worden.
Völlig. Also wir haben alle unsere Probleme, sind wir ehrlich. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, über das zu reden. Und ich bin auch schon bei einem Psychologen, gegangen auch teilweise jetzt noch. Also ich habe ein mega gutes Verhältnis zu ihm. Und ja, also manchmal, wenn ich so das Gefühl habe, ich muss jetzt über irgendetwas reden, dann ja, rufe ich ihn an, mache einen Termin ab. Und es ist cool, weil es ist einfach eine Person, du kannst ihr alles sagen, sie tut dich nicht verurteilen, sie lässt dir zu. Ja, sie bringt dir irgendwie Lösungsvorschläge, du kannst dir einfach mal alles so von der Seele reden. Aber ich würde jetzt nicht, also die Aussage, so jeder braucht jetzt einen Psychologen, finde ich fast ein bisschen hart. Ich glaube einfach, wir müssen mehr über diese Sachen reden und dann können wir uns wie gemeinsam so unterstützen, weißt du, was ich meine?
Voll. Aber das ist definitiv ein Mindset-Change von älteren Generationen zu jüngeren Generationen. Also da haben wir einen klaren Gap.
Absolut, das merke ich auch bei meiner Familie beispielsweise. Ja. Also zum Beispiel mein Grossvater hat da total andere Meinung.
Das finde ich eben auch spannend, jetzt da genau über das eigentlich zu reden und ob wir das auch spüren in der Welt. Und also ich spüre das extrem, dass die Boomers, wenn es um das Thema geht, ganz anders ticken als Millennials und Generation Z. Wenn es um Mental Health geht, sich dann bewusst sein, auch eben mit Menschen reden, die professionell sind in diesem Bereich, quasi, wie du eigentlich jetzt gesagt hast. Also du hast es jetzt fast so, ein bisschen so formuliert, als würdest du zum Coiffeur gehen, gehst ab und zu auch noch zum Psychologen, oder? Das ist, und ja, ich meine, wenn man schaut, was alles für Themen rum sind, wie Mental Health eben ein grosses Thema ist, macht das ja absolut Sinn.
Mhm.
Und nachher gehen wir auf das Thema Klima, das du ja schon erwähnt hast, Tim, wo wir auch spannende Facts dazu haben aus der Studie. Aber zuerst noch ein kleiner Fakt, wo ich kürzlich mit dem Marketingleiter von Pro Juventute geredet habe, hat er mir eine beängstigende Zahl gesagt. Und zwar hat er mir gesagt, sie hätten früher auf ihrer Hotline ein Anruf gehabt, wo es um Suizid gegangen ist, dass jemand will Suizid machen will. Und der ist jetzt von 1 auf 3 aufgegangen. Also hat sich verdreifacht. Und mit anderen Worten, die Leute beschäftigen sich mehr mit dem, finden vielleicht auch den Zugang schneller aufgrund von der Technologie, dass man eben dort anruft. Aber es ist gleich ein relevantes Thema, oder? Suizid bei jungen Menschen. Dass viele sich die Gedanken machen. Und da ist auch wieder die Frage, von wo kommt das?
Ja, ich glaube, das kommt wirklich von dem Druck, den wir vorher schon darüber geredet haben, wo von diversen Orten kommt. Eben von der Schule, von Leistungsdruck, wo man sich selber macht, von äußeren Einflüssen, wo sehr negativ waren in den letzten 3 Jahren. Also ich meine, ganz im Ernst, wir haben ja selten mal irgendwo in eine Zeitung hineingeschaut oder Fernsehen geschaut und da ist wirklich Good News drin gehabt in den letzten 3 Jahren. Und ich glaube, das ganze kumulierte Pack hat einfach im Gesamtpaket einen sehr negativen Einfluss.
Mm. Bad News verbreitet sich aber auch schneller über die Algorithmen, oder? Wie siehst du das bei dir in der Arbeit bei einem Medium?
Ob es jetzt wirklich Bad News sind, könnte ich jetzt glaube ich so nicht unterstreichen. Einfach Themen, die grosses Diskussionspotenzial liefern.
Mm.
die verbreitet sich halt ziemlich schnell. Und das sind halt meistens eher negative Themen oder Themen, wo die Meinungen sehr auseinandergehen.
Ja. Und da kommen wir doch jetzt gerade eigentlich zum nächsten Thema, und zwar Jugend und Klima. Und da ist mir aufgefallen, als ich die Zahlen gesehen habe, dass nur 7% von den Befragten politisch engagiert sind in diesem Thema. Also quasi die Klimajugend, die ja offensichtlich sehr politisch engagiert ist, und das sind Menschen, die sich sehr klar äußern, die kann gar nicht so gross vertreten sein in der Gesellschaft, wenn nur 7% sich engagieren. Wie ist das bei euch im Umfeld? Wie seht ihr die Zahl?
Es ist halt eine Gruppe, die sehr laut ist, die sehr provokative Aktionen macht, die extrem stark wahrgenommen wird von den Medien, von den offiziellen Medien, aber auch von Social Media. Und durch das nimmt man die Leute extrem stark wahr. Aber auch da ist wieder ein sehr starker Graben zwischen Stadt und Land. In der Stadt hast du schnell mal ein Gymi mit ein paar hundert Schülern, wo an einem Freitag auf die Strasse geht. Wenn du ins Land gehst, an irgendeiner Sek im Luzerner Hinterland, dann sieht das ganz anders aus. Ich selber bin auch im Kanton Luzern auf dem Land aufgewachsen und habe mit meinen kleinen Geschwistern geredet, die 12 und 16 sind und eigentlich voll in dem Alter sind. Und sie sagen auch so, hey, nein, ich habe das noch gar nie wahrgenommen, ich habe das noch gar nie gesehen. Das ist etwas, was ich nur im Internet gesehen. Und mein Bruder hat wirklich gesagt, so, hey, für mich ist die Klimabewegung ein Internetphänomen, weil er das physisch gar nicht wahrnimmt. Und von dort kommen genau die 7%, die in der Studie sind, weil es braucht viel, um wirklich den Schritt zu machen und auf die Straße gehen, zu demonstrieren und wirklich politisch aktiv zu sein. Und das zeigt auch die Studie sehr schön. Das Klima ist mega relevant. Die Klimathematik, die ist uns allen bewusst. Wir lesen sehr viel darüber. Aber wenn es darum geht, aktiv etwas zu machen, sieht die Welt dann schon wieder anders aus. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, hey, alles, was nicht allzu viel kostet, das macht man mega gern. In der Studie sehen wir zum Beispiel, wo wir gefragt haben, was machst du aktiv, um das Klima zu schützen? Da sehen wir, 78% der Leute sagen, hey, Recycling, da bin ich voll dabei. Auch Verzicht auf Einwegplastik beispielsweise oder bioregionale Produkte kaufen, da sind wir auch bei 61 respektive 51%. Das heisst, da ist Bereitschaft um. Wenn es aber so ein bisschen ans Eingemachte geht, politisch aktiv 7% oder auch Reduktion vom Konsum, wo nur noch 33% der Leute sagen, ja, das mache ich, merkt man wirklich, dass sobald es darum geht, sich richtig zu engagieren und ich sage, einschneidende Massnahmen zu treffen, die auch einen Einfluss haben auf die Lebensqualität, dann ist die Bereitschaft nicht mehr so gross bei den jungen Menschen, um da wirklich etwas zu machen.
Also jetzt bei meinem Umfeld kenne ich jetzt per se auch niemanden, der jetzt wirklich sich so politisch mega engagiert. Aber sehr viele Leute, die, so wie der Tim gesagt hat, sich einfach im Alltag mega Mühe geben, um das Bestmögliche rauszuholen. Und ich bin halt so wie der Meinung, ich finde das gut, wenn sich jemand politisch engagiert, wenn jemand seine Voice nutzt, um irgendetwas zu verändern. Aber ich denke, auch mit so kleineren Sachen, wie zum Beispiel Recycling oder so, kann man schon sehr viel beitragen. Oder eben auch das Thema, das wir vorhin hatten, mit der Ernährung. Da höre ich auch bei mega vielen Leuten raus, dass es wegen dem Umweltaspekt ist.
Mhm. Kann es auch sein, dass eine gewisse, wie soll ich sagen, eine Resignation rum ist, im Sinne von, du siehst, du schaust ein Medium an und dann siehst, wie Russland die Ukraine angreift, mit Panzer, mit Raketen, Häuser brennen und gleichzeitig betreibst zum Beispiel Abfalltrennung etc. Hat denn das wirklich so nicht auch einen Einfluss, dass man denkt, wie relevant ist das überhaupt noch, was ich mache?
Also so ein bisschen im Sinne von Tropfen auf einen heißen Stein.
Genau, wenn man sieht, wie heftig das es abgeht in anderen Ländern. Oder passiert der Effekt gar nicht?
Der passiert, aber unter dem Strich ist der Mensch ist ein Wohlstandstier. Wir haben uns mega gewöhnt an Luxus, den wir hier haben. Wir haben das ganze Jahr durch, können wir alles essen, was wir wollen. Wir können überall anreisen, wir können die ganze Zeit neue Kleider kaufen, wir fahren Auto und man überlegt sich gar nicht gross etwas dabei. Und wenn du dich mal an das gewöhnt hast, an die Wohlstandsbenefits, wenn man so sagen kann, dann ist es extrem schwer, um von dem wieder loszulassen. Und eben, es schneidet einem ja nicht so ein im alltäglichen Leben, wenn man dann recyceln beispielsweise. Da verlierst du keine Lebensqualität. Aber eben, wenn du sagst, hey, 42% oder nur 42% der Leute wenn du gemäss der Studie auf Flugreisen verzichten, dann merkst du doch, dass mehr als die Hälfte sagt, das ist mir echt scheißegal.
Ja.
Ich fliege jetzt auf Bali.
Ich glaube, es gibt viele Sachen, die die Leute halt auch wie nicht so wahrnehmen wollen. Also sie wollen es gar nicht einsehen, sie wollen es gar nicht sehen. Zum Beispiel bei den Medien, die Bilder, die du zum Beispiel gesehen hast beim Ukraine-Krieg, die sind meistens zensiert gewesen. Und zum Beispiel, ich habe auch sehr viele ungefilterte Sachen gesehen. Videos, die ich mir manchmal wünsche, ich hätte sie nicht gesehen. Aber wir müssen das halt alles zensieren. Und sobald man das mal nicht macht, kommen die Leute auf einen und sagen, wieso zeigt ihr das? Ich will das gar nicht sehen. Mhm. Also sie wollen teilweise der Wahrheit gar nicht ins Auge blicken. Aber wenn du ihnen alles würdest zeigen, wie es wirklich ist, dann hättest du auch wieder negatives Feedback, weißt du, was ich meine? Mhm, und ich denke, das hängt auch so ein bisschen mit dem zusammen.
Und wie siehst du das persönlich? Also was findest du besser? Findest du es zensiert oder unzensiert für dich als Janine?
Also für mich als Janine, ich bin ein grosser Fan von der Wahrheit und ich finde, man sollte die Sachen so darstellen, wie sie wirklich sind. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn man solche Bilder nicht will sehen, weil das ist halt echt nicht lustig. Darum finde ich es gut, wenn man es zensiert, aber ich finde, das sollte wie jeder für sich selber entscheiden können.
Gehen wir zum nächsten Thema, und zwar Arbeitswelt. Wir haben das ganz am Anfang schon kurz beleuchtet gehabt. Und zwar, was macht überhaupt einen guten Arbeitsplatz aus? Was ist das Nummer eins, wenn es darum geht, den richtigen Arbeitsplatz zu finden? Tim, was ist das Nummer eins?
Das Nummer eins ist gemäss der Studie ganz klar das Team. Das Team und die Arbeitsatmosphäre ist wirklich das, wo die Leute motiviert, wo sie als einen guten Arbeitsplatz beschreiben. Und dicht gefolgt wird dann nachher das Ganze vom Geld.
Mhm. Team und Geld?
Team und Geld, das ist letztes Jahr noch Spass und Geld gewesen, bei der gestützten Umfrage, die wir hatten. Das Geld ist letztes Jahr schon wichtiger geworden, ist jetzt nochmal wichtiger geworden. Auch das ist ein Aspekt, wo mit der Pandemie zusammenhängt. Man merkt auch immer in den Krisensituationen, da willst du doch noch Freiheit, du willst Sicherheit und Geld wird eigentlich immer mit Freiheit und Sicherheit in Verbindung gesetzt und darum ein wichtiger Punkt, wenn es darum geht, einen guten Arbeitsplatz zu gestalten.
Gerade jetzt mit der Inflationsangst, wo wir sind, wird es sicher nur relevanter.
Mhm.
Wie siehst du das, Janine?
Also bei mir ist auch wirklich, kann ich von Herzen sagen, bei einem Arbeitsplatz Team am wichtigsten. Mhm. Aber klar, ich meine, wenn der Lohn nicht stimmt, glaube ich, steht niemand von uns gerne am Morgen auf. Aber mal definitiv, was ich alles unterstreiche, was da drin steht.
Also haben wir auch schon Situationen gehabt, wo man sagt, ja, dort hat das Team nicht gestimmt. Und dann hat man gemerkt, hey, ich muss da wieder weg.
Ich habe tatsächlich, als ich im Zivildienst war, hat es wirklich ein Team gegeben, wo es so Grüppli gegeben hat und du bist einfach plötzlich, du bist, es macht dir keinen Spass beim Arbeiten, wenn es plötzlich so die Gruppendynamik gibt im Team innen und du bist einfach auch nicht mehr effizient. Und jetzt kann ich von Glück reden, dass ich in einem Team arbeite, wo wirklich eigentlich wie eine Familie ist, wo alle zueinander schauen, wo du einander unterstützt. Und das ist einfach nur positiv, weil der Output ist besser und die Leute sind einfach auch mehr motiviert und es geht nicht besser bei dem, was sie machen.
Ich habe auch schon meine Erfahrungen gemacht mit Teams, was vielleicht nicht so gepasst hat. Kann ich sagen, ist eine sehr doofe Situation. Also ja, ich finde das so A und so am Morgen, dass man gerne arbeiten kann. Und das hängt halt einfach von den Leuten ab. Mhm. Ich finde, du kannst noch so die dümmste Aufgabe machen, aber wenn einfach die Leute dort sind, die dich motivieren, tust du es gut mit ihnen, dann macht es automatisch gerade mehr Spass.
Mhm.
Wenn ich nochmal zurückkomme auf die Befragung, eben, wir haben jetzt das Geld gehabt und Team-Arbeitsklima, das mega wichtig ist. Ein Punkt, den wir letztes Jahr drin hatten, ist so die Karriere oder die Karrieremöglichkeiten, die schon letztes Jahr nicht mehr so relevant waren. Ich glaube, das war jetzt so auf dem 7., 8. Platz ungefähr gewesen. Jetzt bei dieser ungeschützten Befragung ist die Karriere oder Karrieremöglichkeiten ist gar nicht mehr genannt worden. Und das finde ich doch recht erstaunlich, weil ich glaube, da unterscheidet sich auch Generation Z und Millennials oder Babyboomer extrem untereinander. Weil letztlich beim Arbeiten ist es darum gegangen, hey, ich mache Karriere, ich verdiene meinen Cash, ich habe irgendwann ein gewisses Standing und das hat sich verändert. Heute ist mir viel mehr dazu bereit, ja, vielleicht nur noch 60% oder 80% zu arbeiten und nicht wirklich eine führende Position zu unternehmen, sondern dass eben so die Work-Life-Balance, die wir ja gesehen haben, die gelitten hat, eigentlich so ein bisschen wiederhergestellt werden. Und das ist etwas, was Gen Z schon sehr fordert, die Work-Life-Balance und nicht unbedingt nach 5 Jahren irgendeinen Plan zu haben und durchzugehen und nachher 20 Leute unter einem zu haben in der Arbeit.
Das ist definitiv einer der grossen Unterschiede zwischen Boomers, Millennials und Gen Z. Ich habe gerade heute ein Video gesehen von 20 Minuten, das, glaube ich, in den nächsten Tagen rauskommt. Und sie haben ja Leute befragt auf der Straße und dann hat, glaube ich, der Gen Zettler hat gesagt, die Millennials sollen einfach mal ein bisschen mehr chillen und so. Oder respektive Gen Zettler chillen eigentlich lieber mal ein bisschen mehr als Millennials und schauen nicht so stark auf Karriere, wie Millennials das gemacht haben. Oder?
Das ist voll so und das sehen wir wirklich auch 1:1 in den Zahlen der Studie.
Was sicher noch etwas ist, was wir in diesem Rahmen noch schnell beleuchten müssen, ist die grossen Namen der Unternehmen. Wie relevant sind die, Tim?
Wir haben auch da befragt, was wichtige Aspekte sind, um bei einer Firma zu arbeiten. Und wir haben da eben genau das abgefragt, wie wichtig ist für dich der Name oder die Repräsentativität eines Unternehmens. Und das ist wirklich einfach tatsächlich auf dem letzten Platz gelandet. Also früher war es noch spannend gewesen und da hat man sich noch schmücken, wenn man bei einer CS geschafft hat, bei einer UBS, bei einer ABB, dann ist das wirklich so mit einem gewissen Ansehen verbunden gewesen. Mein Grossvater, für den ist das wichtig, was er geschafft hat. Das ist etwas, wo jetzt noch die Aktien, die er damals bekommen hat, wo er angefangen hat, die hängt noch im Wohnzimmer. Und das wirst du heute nie mehr sehen bei jemandem.
Mm. Also das ist interessant, das sehen wir seit Jahren, nimmt das ab, die Relevanz von der Größe vom Unternehmen, von der Bekanntheit vom Unternehmen, sondern es geht eigentlich viel mehr um den Purpose. Also, dass man sich eigentlich selber einen Purpose eingestehen kann, was du eigentlich bei dem Unternehmen machst. Und für das kommt eigentlich die Größe vom Unternehmen nicht so zum Tragen.
Ja, und dazu kommt, glaube ich, eben noch der Teamaspekt, den wir gesehen haben, wo der wichtigste ist, wenn es darum geht, zum einen guten Arbeitsplatz zu definieren. Und ich glaube, da kann man schon ein bisschen sagen, es ist eigentlich das Zeitalter, fährt jetzt an von der KMU, weil die haben genau die Grundvoraussetzungen, um diese Arbeitsplätze können zu offerieren. Die brauchen nicht mehr einen riesigen Namen, der dahinter steht und dem Ganzen einen Reason why geht, sondern du hast wirklich kleinere Teams, du hast die Atmosphäre, du kannst mehr auf die persönlichen Aspekte eingehen von Leuten. Individualität ist immer wie wichtiger, du musst die Leute kennen, du musst mit denen können umgehen. Und ich glaube, das ist eine mega grosse Chance für kleinere Unternehmen, um genau diesen Bedürfnissen der Gen Z können zu gerecht werden auf dem Arbeitsmarkt.
Du hast schon in verschiedenen Firmen gearbeitet, Janine. Ja. Wie ist es für dich?
Also ich muss sagen, dass jetzt der Name des Unternehmens auch nicht irgendwie eine Rolle spielt jetzt bei der Selektion, wo ich mich bewerbe und wo nicht. Eben, es kommt auf Sachen darauf an, wie in einem Team sein, dass man sich zugehörig fühlt. Und ich denke halt auch bei Firmen, die vielleicht eher kleiner sind, ist das halt auch ein bisschen einfacher. Da hat man eher mal so ein bisschen das Gefühl von familiär, was auch immer. Ich muss jetzt aber sagen, zum Beispiel 20 Minuten ist ja auch eher ein grosses Unternehmen. Aber dort haben wir wirklich das Glück, dass es dort sich auch wie eine Familie anfühlt, einfach weil es halt auch sehr persönlich ist. Und ich finde, wenn Unternehmen das so ein bisschen, wenn sie beide so ein bisschen zusammen, oder wie soll ich das sagen? Wenn sie das...
Wenn sie es zusammenbringen?
Ja, voll. Wenn sie einen guten Ruf und Zugehörigkeit, also wenn sie einem Mitarbeiter einfach das Gefühl geben, dass er etwas bedeutet. Ich finde, Das ist mega wichtig. Egal, ob du ein grosses oder ein kleines Unternehmen bist. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für alle Mitarbeiter, dass sie sich geschätzt fühlen, dass der Chef weiss, wie du heisst. Und ich glaube, das sind einfach solche Sachen, die... Ja, das ist wichtig.
Was hast du sonst noch gerade... Tim, zu dem Thema. Ah, sorry, bist du noch mit anders gewesen?
Ich weiss weiter. Okay.
Weißt du, was ich aber noch sagen wollte? Sie haben eben gesagt, dass für die junge Generation dass es mega wichtig ist, dass sie eher so die Work-Life-Balance haben und nicht so sagen, ja, ich möchte jetzt keine Ahnung, so hoch rauf. Mhm. Aber ich finde manchmal wirklich, das stimmt nicht, weil ich habe zum Beispiel mega viele Leute in meinem Umfeld, die sagen so, hey, ich möchte mal, keine Ahnung, die und die Stelle übernehmen. Oder das sage ich auch von mir, ich bin jetzt nicht die, die jetzt sagt, oh, ich möchte mal nicht mega grosse Karriereziele erreichen, ich möchte einfach Work-Life-Balance eine gute haben. Für mich sind es so wie beide Sachen, die mit reinspielen. Ich möchte etwas erreichen, weil ich bin ambitioniert, habe viel Ziel. Ist mir aber auch wichtig, dass ich eine gute Work-Life-Balance habe. Ich würde sagen, es sind so ein bisschen beides. Ich weiß nicht, ob man das jetzt nur so auf eine Seite kann.
Der grosse Unterschied zwischen den Millennials und der Generation Z, wenn es um das Thema geht, ist eigentlich, dass die Millennials versucht haben, Arbeiten zu kombinieren mit Freizeit. Also es war wie so normal gewesen, dass eigentlich Arbeiten wie ein Teil von deiner Freizeit war. Vor allem vor ein paar Jahren ist das der Fall gewesen. Das Arbeiten war ein Teil von deiner Freizeit gewesen. Und je mehr eigentlich Digitalisierung hineingeschlagen hat, oder durchgeschlagen hat, muss ich so sagen, desto mehr hat man sich auch abgrenzen von seinem Job. Und da ist eigentlich Generation Z besser. Sie wissen besser, wie kann man sich direkt abgrenzen und eigentlich so ein bisschen das Private privat sein lassen und Job Job sein lassen. Und das heisst aber nicht, dass man nicht ambitioniert ist im Job. Und Millennials, die sind halt gerade am Anfang völlig so in die neuen Welten hineingerührt worden und dann ist alles verknüpft gewesen. Und dort hat sich sicher die jüngere Generation ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt und schon gelernt, eigentlich die Sachen zu trennen. Aber was interessant ist, ist ja eigentlich auch jetzt Konsum. Haben wir auch ein Spotlight, wo es eigentlich darum geht, warum kaufst du das Produkt? Und da haben wir einen Number One-Faktor und der ist?
Der Nummer Eins-Faktor ist tatsächlich Qualität. Das sind auch mir ein bisschen erstaunt, dass bei so einer jungen Zielgruppe die Qualität vor dem Preis ist. Also wir haben 94% der Leute, die sagen, die Qualität ist der wichtigste Aspekt. Und wir haben 73%, die sagen, der Preis ist der wichtigste Aspekt. Das ist doch spannend, bei eben 93% von Leuten zwischen 13 und 25, dass doch die Qualität wichtiger ist als der Preis. Das ist so ein bisschen die erste Erkenntnis, die wir da raus haben, dass das Preis-Leistung eigentlich wirklich so ein bisschen in die Richtung der Leistung geht. Wenn wir noch tiefer reingehen beim Konsum, dann sehen wir, dass es ein zweites Pärchen gibt, wo recht spannend ist. Wir haben dort Coolness und die Werbung drin gehabt. Also wie wichtig ist Coolness respektive Werbung für dich, wenn du ein Produkt kaufst. Und dort haben wir gesehen, dass 46% der Leute sagen, hey, Coolness ist ihnen voll wichtig. Und wir haben aber nur 15% der Leute, die sagen, Werbung ist ihnen wichtig. Also was nehmen wir da raus? Es ist einfach extrem wichtig, authentische Werbung zu machen, die nicht wie Werbung wirkt. Weil genau dieser Punkt ist Marketing. Und genau das ist die Aufgabe, die sich die Agenturen heutzutage stellen müssen, dass man genau diesen Coolness-Aspekt reinbekommt. Das beste Beispiel dafür ist North Face. Du siehst fast nie North Face-Werbungen. Aber alle Cool Kids, egal ob es 12 sind, oder 40 laufen mit weißen Sneakers und mit einer North Face Jacke rum. Und genau die haben das gecheckt, dass man eben genau die Coolness in Vorrang spielt, ohne das In-Your-Face-Marketing zu machen, wo halt einfach 3 Kilometer gegen den Wind nach Werbung schmeckt. Weil da sind die jungen Leute extrem affin. Sie sind mit Social Media aufgewachsen, mit Influencern, mit Werbung, die überall ist. Und lernen das auch ein bisschen zu differenzieren und sind sehr affin gegenüber von klassischer Werbung. Und wenn man das anbringt, ein Produkt cool, authentisch anzubringen, ohne dass es In-Your-Face-Werbung ist, dann hast du es genau geschafft.
Mm.
Und ich komme gerade zum dritten Pärchen, wo wir dort noch drin hatten in den Zahlen, wo spannend ist. Wir haben dort auch gefragt, wie wichtig ist Nachhaltigkeit und wie wichtig ist soziales Engagement. Und wir sehen auch da, dass eigentlich beide Aspekte sind mega wichtig. Aber die Nachhaltigkeit nimmt doch nochmal ein deutlich wichtigere Werte. Also 63% der Leute sagen, beim Kauf von einem Produkt ist die Nachhaltigkeit wichtig. Ist doch Rang 3 in dieser Rangliste. Aber das soziale Engagement ist mit 43% nochmal deutlich tiefer. Also ist das erst an 5. Stelle. Und das ist jetzt eine provokative Aussage, aber auf uns hat es schlussendlich wahrscheinlich unter dem Strich. Aktuell hätte das den grösseren Einfluss, wenn ein Produkt sozialverträglich ist. Klar, die Nachhaltigkeit ist extrem wichtig, aber es sind Aspekte, die längerfristiger auf uns einzahlen. Und das ist doch erstaunlich, dass das soziale Engagement den Leuten beim Konsum gar nicht so wichtig ist, ob ein Produkt sozial vertretbar ist. Aber das ist vielleicht etwas, das kommt, weil die ganze Nachhaltigkeitsthematik ist jetzt extrem viel besprochen worden und wird mega stark wahrgenommen von den Leuten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das in Zukunft einen Wandel wird geben, dass auch soziale Verträglichkeit, soziales Engagement von einem Produkt, von einer Marke noch wird wichtiger werden.
Und jede Firma ist auch auf den Zug aufgekommen. Also ich meine, jede Werbung momentan redet von Nachhaltigkeit.
Wann habt ihr das letzte Mal im Fernsehen oder auf YouTube eine Werbung gesehen von einem Auto, das nicht einen elektrischen Antrieb hat?
Ewigkeiten her.
Das hörst du gar nicht.
Nein, es ist absolut das Narrativ Nummer eins. Aber da relevant ist vor allem auch, den Proof zu bringen, wie nachhaltig bist du wirklich und nicht einfach nur davon zu reden. Mhm. Aber wir haben jetzt ganz viele Themen gehabt. Wir haben Qualität gehabt, wir haben Nachhaltigkeit gehabt. Wir haben keine Werbung gehabt, kein Marketing. Janine?
Also, Themen, seine Worte haben mich jetzt wirklich beeindruckt. Ich hätte es nicht besser können sagen. Ich glaube, gut, Storytelling ist wichtiger denn je. Emotionale Werbung, wo Leute bewegt, wo Emotionen in Leute auslöst. Ich finde das unglaublich wichtig. Und das mit der Qualität und Nachhaltigkeit, ich glaube, das ist auch etwas, was ziemlich gut zusammenhängt. Also, wenn du ein Produkt nachhaltig willst produzieren, hat es auch eine bessere Qualität, ist es auch teurer. Und ich denke, die Rangliste ist sicher auch so aufgegliedert, weil gewisse Aspekte definitiv zusammenhängen.
Mich würde interessieren, was bedeutet Qualität für Menschen? Oder jetzt allgemein, was heisst Qualität eigentlich ganz genau? Oder das ist eigentlich schon ein Thema, wo man auch noch ein bisschen beleuchten könnte. Können wir vielleicht auch in die nächste Studie reinnehmen. Jetzt nur kurz noch wegen dem North Face Trend. Das ist interessant. Ich meine, eigentlich der Trend ist ja nicht ganz neu, oder? Das ist hat vor ein paar Jahren angefangen.
Ich glaube, es hat mit dem Meme von Drake angefangen, wo er die gelbe North Face
hat. Ja, genau. Und das ist ja doch schon länger her. Aber es ist sehr ein gutes Beispiel. Und es ist auch ein gutes Beispiel, wie es quasi zuerst sehr im urbanen Raum drin war. Ich sage jetzt bei den absolut cool Kids, Early Adapters. Und dann hat es sich quasi über die ganze Welt geschwappt. Und sie haben Kooperationen gemacht mit Gucci und so weiter. Von dem her sicher ein sehr spannendes Beispiel. Ja, North Face steht ja eigentlich auch für Qualität. Ursprünglich, oder? Das ist eigentlich ein Qualitätsprodukt.
Definitiv.
Kostet auch einiges.
Definitiv, ja. Es kommt wirklich aus dieser Outdoor-Welt, wo halt Sachen wirklich noch robust sein müssen, wo halt du gegen die Natur bist, irgendwo draußen, und dann brauchst du halt wirklich einfach auch etwas, das robust ist, das verhebt. Und das geht in die Qualität rein.
Was ich interessant finde, ist jetzt ein Thema, wo nicht direkt jetzt in der Studie drin war, sondern wo momentan wieder komplett auf dem Tisch ist mit einem Trend, wo vielleicht, wenn man jetzt genau die gleiche Studie jetzt machen würde, aufkommen. Und zwar das Lied «Laila».
Ui, ja.
Was sagst du da dazu, Janine?
Schwieriges Thema. Sehr schwieriges Thema. Ich finde, es kommt immer so ein bisschen auf die persönliche Einstellung drauf an. Ich muss jetzt von mir aus sagen, es gibt ja sehr viel Lieder und Sänger, die so frauenfeindliche Texte verfassen. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin eine Frau und ich habe noch nie ein Lied gehört und mich jetzt persönlich angegriffen gefühlt und denkt, oh mein Gott, was sagt ihr jetzt da über mich? Ich kann aber durchaus verstehen, dass es vielleicht gewisse Leute gibt, die das finden. Ich finde halt einfach, unsere Generation ist sehr sensibilisiert auf das Thema. Gender, Diversity, wir tun ja auch immer alles gendern und das ist halt auch immer etwas sehr Wichtiges, dass man halt einfach jeden abholt, dass sich jeder zugehörig fühlt. Und darum finde ich, ja, es ist...
Wenn du bist aus der Generation, du darfst alles sagen, du kannst wie nichts falsch sagen.
Ja, also ich kann es verstehen, dass es nicht okay ist, wenn man solche Sachen sagt. Aber ich finde auch, manchmal ein paar Sachen aus unserer Generation sind doch echt übertrieben. Mein Gott, also nur weil jetzt irgendeiner so über eine Frau singt, musst du dich auch nicht jetzt angesprochen fühlen. Also. Aber ich kann auch verstehen, dass da die Meinungen auseinandergehen. Aber das ist einfach meine Meinung. Aber ich bin sowieso jemand, der so Sachen halt eher so ein bisschen locker sieht. Mhm. Ja.
Also für den Kontext, für alle Zuhörer, die das Lied nicht kennen, es wird, glaube ich, sie ist jünger, geiler, weiß auch nicht, was noch gesagt wird, wie gesagt in dem Text. Und der Song ist jetzt verboten worden in Deutschland zum Spielen auf gewissen Radios. Und ja, es hat mich jetzt einfach interessiert, was du dazu denkst, weil das halt jetzt hochaktuell ist. Ja.
Ich finde halt einfach so, wenn du ein Sänger bist, ich meine, du weißt ja, was momentan so in der Welt ein bisschen abgeht und wie Leute gewiss, wie du auf Sachen reagieren. Also, wieso machst du überhaupt so ein Lied, oder? Hm. Aber, ja, eben. Also, ich fühle mich jetzt überhaupt nicht persönlich angegriffen von solchen Sachen.
Also, die Medien nehmen das dann eigentlich auch auf und tun es vielleicht fast ein bisschen vergrössert darstellen, als dass es effektiv den einzelnen Mensch in der Gesellschaft beeinflusst.
Ich glaube halt immer, dass halt so die Gegenstimme von den Leuten, die sich dann halt wirklich angegriffen fühlen, halt grösser ist. Die sind dann die, die sich melden und sagen, hey, das geht gar nicht. Und dann kommt das halt zu uns. Mm. Ich meine, mich stört es nicht. Ich hätte jetzt nie mehr irgendwie in einem Newsmedium geschrieben und gesagt, hey, schau den Song und das geht doch gar nicht.
Wie die Querdenker-Szene, genau. Zum Beispiel mit Corona, oder?
Genau. Und das ist halt einfach, weil diese Leute sind laut. Diese Leute wollen sich irgendwie darstellen und deswegen kommt das halt dann meistens auch an die Öffentlichkeit und wird halt dann auch so dargestellt. Weil die es halt nicht stört, sind halt meistens ruhig.
Was haben wir sonst noch für spannende Spotlights, Tim?
Genau, unser Spotlight 10, wo das die 10er-Gruppe abschließt, ist Social Media. Und da ist etwas extrem Spannendes drin. Wir reden alle über TikTok. Und wir haben gefragt, welches sind für dich die drei unverzichtbaren Apps? WhatsApp ganz klar auf Platz 1. 74% der Leute sagen, hey, da kann ich nicht drauf verzichten. Danach kommen ganz viele so Streaming-Dienste. Netflix ist drauf, Spotify ist drauf, YouTube ist drauf. Und nachher kommen die ganzen Social-Media-Plattformen. Instagram ganz klar auf Platz 1. Was nachher erstaunlich ist, alle würden erwarten, TikTok, ganz klar. Alle reden darüber. Das, was spannend ist, ist, dass auf Platz 2 nicht TikTok ist, sondern Snapchat. Und Snapchat sind eigentlich doppelt so viele Leute in den Studien, die gesagt haben, das ist für sie unverzichtbar im Vergleich zu TikTok. Wir haben uns gefragt, wieso ist das? Und das hat eigentlich einen relativ einfachen Grund, weil TikTok ist eine reine Unterhaltung. Und Snapchat bringt wie nochmal einen Aspekt mehr dazu, und das ist nämlich Kommunikation. Du kannst auf keine andere Art und Weise so schnell und einfach snappen. Ich bin an einer Speech von dir, Fabi, wo du erzählt hast, hey, der Vater ruft seinem Sohn nicht mehr, um zu sagen, hey, komm in die Küche, aber geh helfen, sondern der Vater schickt seinem Sohn schnell einen Snap. Und ich glaube, das ist genau das, wo Snapchat so gut macht, weil du so schnell und einfach und bildlich mit mega wenig Text kannst kommunizieren. Und genau darum ist das so mega hoch drinnen im Rating. Und Snapchat ist, glaube ich, gerade auch im Vergleich zu Instagram. Wir haben vorher über Insta geredet, wo so mega die perfekte Welt darstellt. Alles ist inszeniert, alle zeigen sich nur in seiner besten Pose, die dem Tag geht. Und Snapchat ist viel echter. Es ist viel schneller da am Leben. Du überlegst dir nicht, hey, da ist ein geiler Spot, da mache ich jetzt einen Snap, sondern es ist so, ah, schau, ich schaue in den Spiegel, habe mega verwuschelte Haare, da, Snap an meinem Bruder. Und das ist etwas, wo man nicht so auf dem Radar hat mit Snapchat, aber wo doch eine Social-Media-Plattform ist, wo mega hoch zu raten ist in der Schweiz.
Kann ich unterstreichen. Ich bin mit Snapchat aufgewachsen, tatsächlich. Als ich so in meiner Jugend war, ist das gerade so aufgekommen. Snapchat darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen, das haben wir jetzt auch bei 20 Minuten gemerkt. Und wir sind jetzt als erstes Schweizer Medium mit unserem eigenen Snapchat-Format unterwegs. Ja. Und läuft gut. Und es ist definitiv viel Snapchat, das gerade oft in Vergessenheit. Darf es aber nicht, weil es ist immer noch da. Und ganz ehrlich, ich selber nutze auch noch Snapchat. Und so wie es der Tim gesagt hat, das ist halt so nicht die perfekte Welt. Und ich glaube, das kommt immer mehr auf. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es ist jetzt gerade noch mal so ein neues App rausgekommen, das ich mir auch runtergeladen habe, vor kurzem, Be Real.
Ja.
Genau, ja. Das gleiche Konzept.
Mhm, voll.
Ja.
Ist momentan so ein bisschen Trend-App.
Absolut.
Ja.
Ja. Und das ist auch so, du zeigst dich einfach im Alltag. Es kommt einfach so random eine Nachricht, hey, zeig jetzt, was du gerade machst. Egal, was du gerade machst, zeigst es. Und ich finde es eigentlich lustig.
Was noch interessant ist bei Snapchat, dass viele junge Menschen einfach auch sagen, sie beziehen News über Snapchat, Tim, oder?
Genau. Es gibt ja auf Snapchat mittlerweile auch Funktionen, wo du ähnlich wie beim Story-Format auf Insta News kannst konsumieren. Und beim Spotlight 9 News und Medien haben wir auch dort gesehen, dass Snapchat nach Instagram einer von diesen Kanälen ist, wo mittlerweile am meisten Nachrichten konsumiert werden. In der Schweiz sieht man das noch nicht so. Aber zum Beispiel in meinem eigenen Snapchat Feed innen kommen immer wieder Nachrichten, gerade von Spiegel zum Beispiel aus Deutschland, wo dort mega stark drinnen ist. Und ich glaube, das fliegt da auch noch komplett unter dem Radar.
Mm. Allgemein vielleicht zu der Mediennutzung. Was hast du dort noch so für Infos mitgenommen?
Ja, das kann man eigentlich sehr schnell und einfach sagen. Zeitung und TV ist tot und es leben Social Media. Das ist wirklich, der Medienkonsum findet Nummer 1 auf Instagram statt, bei der jungen Zielgruppe. Nummer 2 haben wir die Apps von diesen Newsportalen und TV und Zeitung kommen irgendwann mal ganz spät. Was dort spannend ist, ist, wenn man so die älteren Medien anschaut, ist, dass TV und Zeitung wirklich tot ist, dass da das gar nicht konsumiert wird von den jungen Leuten. Ein mega altes Medium, das noch immer mega wichtig ist, ist der Radio. Auch das wie Snapchat, etwas, das glaub, komplett unter dem Radar fliegt. Wir haben 25% von den Leuten zwischen 13 und 25, die täglich Radio hören und News über Radio beziehen und nochmal 30% on top. Also das heisst, da reden wir von 55% der Leute, die wöchentlich Radio konsumieren. Und ich glaube, das hätten wir so nicht erwartet, wenn wir die Studie nicht gemacht hätten, dass die Konsumation über das Radio so hoch ist. Explizit Radio.
Also, man darf es jetzt aber auch nicht falsch einordnen. Also, es ist immer noch eins der schwachen Medien, oder? Es ist nicht in der Top drin. Es ist
ja, tief es ist drin. Es ist auf dem 5. Platz. Also, es ist vor TikTok beispielsweise. Wenn es um den News-Konsum
geht. Eben, wenn es um den News-Konsum geht. Ja. Eben, Radio wird als News-Plattform quasi benutzt, respektive man hört es halt einfach, weil es die Eltern zum Beispiel die Eier haben oder weil man mit dem Auto mitfährt oder so, oder?
Es läuft auf der Baustelle. Genau. Ja, es ist eigentlich so ein On-to-Go-Medium, das mega oft läuft, wo du mitbekommst, wo, ja.
Es gibt einfach gewisse Medien, die nie wirklich werden sterben. Also für mich der grösste Gewinner der letzten Jahre, muss man einfach immer wieder ganz klar sagen, ist Netflix. Ich meine, wir wissen alle, wie oft das Netflix wird, aber man muss es gleich einfach auch immer wieder unterstreichen. Der Player ist vor etwa 5-6 Jahren nicht vorgekommen. Oder er ist vielleicht ganz spartenmässig vorgekommen. Mittlerweile ist er klar vor TV. Ich meine, das ist crazy, oder? Also, ich meine, das ist ein weltumspannendes Medium. Es ist eigentlich ein Single Product. Also, es ist ein Brand, wo gekommen ist und einfach mal schnell die Mediennutzung komplett auf den Kopf gestellt hat. Das muss man schon einfach auch wieder mal klar unterstreichen, auch zum Beispiel, wie viel Einfluss das hat. Jetzt zum Beispiel gerade Stranger Things hat ja Kate Bush einen 80er-Jahr-Song wieder aufs Nummer 1 aufgebracht in den USA. Ich meine, es ist unglaublich. Das hätte ein Medium sonst nie können. Das kann nur Netflix. Jetzt haben sie zwar gewisse Zahlen, die ein bisschen runtergegangen sind, aber es ist immer noch auf einem sehr, sehr hohen Level. Und das zeigt einfach, wie eben gerade zum Beispiel ein klassisches Medium wie TV massiv unter Druck steht. Und da wird sehr, sehr viel passieren. Da müssen Brands komplett umdenken in den nächsten Jahren. Und das vergisst man halt immer ein bisschen, oder?
Aber es ist doch immer irgendwie so, unsere Welt ist so schnelllebig. Nur schon TikTok, finde ich, war jetzt eine Plattform, die den Markt nochmal mega gesprengt hat und alles ist plötzlich anders. Brands müssen anfangen, anders denken. Es ist wie ein Must-Have. Wenn du jetzt TikTok nicht hast, bist du einfach out.
Ist so. Ist definitiv so. Es hat sich wirklich sehr, sehr schnell, sehr stark verändert. Und gleichzeitig sieht man einfach auch, dass es eben nicht nur ist, du musst jetzt auf TikTok sein, sondern du musst eigentlich auf allen Kanälen eben sein. Das ist eigentlich relevant. Also du kannst nicht sagen, ja, jetzt müssen wir voll auf TikTok und dann vernachlässigst du die anderen Kanäle, weil die sind immer noch, wenn man jetzt gerade die Studien anschaut, immer noch hochrelevant, oder? Also gerade Instagram ist eigentlich so der Champion, oder?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Instagram ist, was Social-Media-Plattformen anbelangt, ganz, ganz, ganz klar der Champion. Was die unverzichtbaren Apps angeht, ist es auf Platz 3 nach WhatsApp und Spotify und auch ganz klar die Nummer 1 von den Social-Media-Plattformen. Und gerade das, was du vorher gesagt hast, ist extrem wichtig. Du musst auf diesen Plattformen sein. Ich glaube, wenn du nicht auf Insta bist, dann bist du tot. Ich kenne so extrem viele Leute, ich zähle mich da drunter, wo nicht mehr googelt, sondern wo Instagrammet. Also wenn ich irgendwie ein neues Produkt oder eine Marke sehe, so oft gehe ich nicht auf Google, sondern ich gehe auf Insta schauen, hey, was haben die für Produkte, wie sehen die aus? Und wenn du auf Insta nicht bist, dann schiessest du dir wirklich selber ein Bein.
Aber das ist auch das, was man jetzt mega in der Newswelt merkt. Eben 20 Minuten fährt jetzt auch ab dem Jahr die Social Media First Strategie. Also schon Social First Strategie. wo wir einfach schauen, wie können wir die jüngere Zielgruppe besser erreichen. Und das ist halt einfach Social Media. Wie können wir perfekten Content machen, damit sie unsere News konsumieren? Welche sind die coolsten Artikel, die wir auf Social Media bringen können? Wie können wir sie auf Social Media bringen? Wie können wir 20 Minuten nahbar machen? Wie können wir irgendwie schaffen, dass eine Verbindung entsteht zwischen 20 Minuten und dem Konsument? Und das ist mega, mega spannend.
Ja, ich meine, da könnte mir jetzt gerade nochmal einen ganzen Podcast anhängen.
Absolut.
Weil ich sage immer, wenn ein Medium sich dazu entscheidet, Vollgas auf ein anderes Medium zu gehen, was man de facto macht, wenn man auf Instagram, Facebook oder TikTok geht, ist denn das nicht ein bisschen Bankrotterklärung an sein eigenes Medienmodell? Wenn man muss auf eine externe Plattform ausweichen, um seine Kundschaft noch erreichen, um seine eigene Medienbrand zu pushen, bin ich da ein Kritiker davon und sage, das Beste wäre, man würde selber einen Kanal bauen, wo die Leute erreicht, wie zum Beispiel Easy das gemacht hat. Ich weiss, es ist ein steiniger Weg, es ist ein harter Weg, aber eben, wie gesagt, da könnten wir jetzt gerade nochmal einen stündigen Medienpodcast dazu machen, weil das ist so ein bisschen eine von den relevanten Fragen der Zeit, gerade wenn es um Media-Brands geht.
Wir haben bei der Studie nicht nur gefragt, was sind denn eure Lieblingsplattformen auf Social Media. Wir haben auch gefragt, wie interagiert ihr auf Social Media? Und was dort mega spannend war, ist, dass eigentlich so die einfachen, schnellen Interaktionen sind das, was die Leute bereit sind dazu. Ein Like oder in einer Story schnell ein Flämmchen oder ein Herzchen schicken, das machen die Leute mega. Die Interaktionen holst du relativ schnell rein. Was man kann sagen, ist wirklich, dass je schwieriger dass die Interaktion wird oder wie aufwendiger, desto schwieriger wird es, um die Leute zu motivieren. Also irgendwie Kommentare schreiben, wenn du das als KPIs hast, du willst so und so viele Kommentare unter deinen Likes, dann kannst du die Ziele gar nicht erreichen. Und ein weiterer Punkt, der mega spannend war, wo wir gefragt haben, mit wem willst du interagieren, ist, dass extrem viele Leute sagen, wir wollen nicht mit Brands interagieren. Es sind 92% der Leute, die haben gesagt, ich interagiere per se auf Social Media nicht mit Brands. Und ich glaube, da muss man mit der Erwartungshaltung sehr gut arbeiten von den Brands, weil dann gehst du vielleicht frisch drauf auf Insta, auf Snap, auf TikTok, hast das Gefühl, hey, ich will jetzt da eine Interaktionsrate von 10-20%, aber wenn du im Hinterkopf hast, dass nur 8% der Leute theoretisch überhaupt mit dir würden interagieren, dann muss man mit dieser Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen tiefere Ziele stecken, was die Interaktion anbelangt. Aber wie vorher schon gesagt, ist es trotzdem eminent wichtig, dass man da drauf ist, weil es wirklich so ein bisschen Google am Ersetzen ist. Also man muss drauf sein, dass man sich darüber informieren kann, aber man darf nicht mit der Erwartungshaltung drauf sein, dass man 100'000 Interaktionen generiert hat. Mm.
Eine ganz wichtige Erkenntnis, Social Media ersetzt langsam Google. Hey, wir haben sehr viel geredet, wir merken, wir könnten quasi stundenlang da in die Spotlights uns rein vertiefen. Wir müssen aber langsam so ein bisschen einen Abschluss finden. Haben wir gerade noch so ein bisschen wichtige Konklusionen, Facts, die wir noch mitgeben müssen?
Ein wichtiger, etwas, was ich allen so ein bisschen auf den Weg geben würde, egal ob Brand oder Privatperson, authentisch bleiben. Ich glaube, du kannst nie falsch liegen mit dem. Das ist A und so.
Mm. Authentizität ist wie so die Währung, oder? Die positive Währung, die ein Brand eigentlich immer für sich nutzen kann, oder?
Absolut.
Genau, und vielleicht auch noch zum Schluss zu sagen, wir haben ein paar Themen kritisch besprochen. Wir haben auch, ich sage jetzt mal, traurige Themen angesprochen, logischerweise. Aber overall gesehen muss man nochmal ganz klar zum Einstieg zurückkommen. Junge Menschen sind tendenziell zufrieden, das sagen sie auch ganz klar selber so, und haben im Vergleich zum Ausland verhältnismäßig wenig Problem. Also man sieht klar auch, es gibt die genau gleiche Studie auch in Deutschland und in Österreich. Dort heisst es junge Österreicher, junge Deutsche. Wo ja mit Simon Schnetzer machen wir das zusammen. Dort sieht man, sind die Problematiken schon nochmal grösser. Oder dort ist auch die Geldthematik ganz eine andere Thematik. Dort geht es nicht darum, kann ich möglichst viel sparen, sondern dort geht es darum, kann ich überleben. Darum, so als Konklusion sicher auch, wir bewegen uns auf einem höheren Niveau.
Mhm.
Und das ist ja eigentlich etwas mega Schönes. Oder? Sehr spannende Facts gewesen, Tim. Danke vielmals für deine Arbeit. wo du quasi die ganzen Insights aus der Schweiz zusammengetragen hast, bei über 2300 Leuten. Wenn ihr wollt, die Studie beziehen, respektive kaufen, könnt ihr auf jungeschweizer.ch, ich sage es nochmal, jungeschweizer.ch. Und ja, gönnt euch die Studie. Es ist wirklich spannend, sie sieht auch schön aus, schön designt, wirklich etwas zum Durchlesen. Es lohnt sich. Ich habe sehr viel mitgenommen heute. Ich danke nochmal ganz herzlich Tim und der Janin. Tim für seine Arbeit, der Janin für die ganzen Insights, die sie aus ihrem eigenen Leben, quasi Snippets of Life, aber auch natürlich aus ihrer Arbeitserfahrung raus mitgegeben hat. Wirklich cool gewesen mit euch. Danke vielmals.
Schön, dass wir da sein.
Danke vielmals für die Einladung.
Das war Decode the Bus mit Janin und Tim. Mein Name ist Fabio Emch. Bis zum nächsten Mal.
Jim und Jim Podcast. Decode the Bus.